NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Es hat heute nicht lange gedauert, bis Bundestagspräsident Norbert Lammert dieses Ergebnis verkünden konnte.
Der Kandidat Dr. Frank-Walter Steinmeier hat die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten, ist damit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Frank-Walter Steinmeier hat es, wie vorausgesehen, schon im ersten Wahlgang geschafft. Wir berichten über den Wahltag in der Bundesversammlung und kommentieren. Ein anderer Präsident, nämlich EU-Kommissionschef Juncker, scheint etwas amtsmüde. Er will bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten und er entwirft ein nicht gerade rosiges Zukunftsbild für die Europäische Union. Außerdem in dieser Sendung, wir berichten vom Hamburger Flughafen, der heute zeitweise lahmgelegt war. Die Ursache vermutlich Reizgas. Zum Schluss alles Wichtige vom Sport. Zunächst aber zu dem Ereignis des Tages, der Bundespräsidentenwahl. Bevor die heute begann, hielt Bundestagspräsident Lammert eine Rede und bilanzierte die Amtszeit von Joachim Gauck, was die Anwesenden zu Standing Ovations für den scheidenden Bundespräsidenten veranlasste. Auch Frank-Walter Steinmeier lobte seinen Vorgänger bei seiner Rede nach der Wahl nochmal ausdrücklich. Es scheint, dass er an viele Vorhaben Gaucks anknüpfen will. Katrin Brandt berichtet vom Großen Tag in Berlin.
Es wird keinen Bruch geben zwischen Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier. So viel ist kurz nach der Wahl klar. Denn der künftige Präsident griff heute direkt ein Leitmotiv seines Vorgängers auf. Immer wieder hatte Gauck die Deutschen aufgerufen, auf ihre Stärken zu vertrauen und nicht zu verzagen. Und so hörte sich das auch beim künftigen Präsidenten an.
Liebe Landsleute, lasst uns mutig sein. Dann jedenfalls ist mir um die Zukunft nicht bange.
Stürmische Zeiten seien es, räumte Steinmeier in seiner kurzen Rede ein und fragte nach dem Kitt, der das Land auch in Zukunft zusammenhalten wird. Es sei in Deutschland nicht alles gut, doch die Bundesrepublik habe oft gezeigt, dass es besser werden könne. Und das mache anderen in der Welt Mut.
Ist es nicht wunderbar, dass dieses Land für viele in der Welt ein Anker der Hoffnung geworden ist?
Von seinen Landsleuten forderte Steinmeier den Mut, einander zuzuhören, die Bereitschaft, eigenes Interesse nicht absolut zu setzen, die Realität nicht zu leugnen, sondern sie verbessern zu wollen.
Kaum irgendwo auf der Welt gibt es mehr Chancen als bei uns. Und wer, meine Damen und Herren, wer, wenn nicht wir, kann da eigentlich guten Mutes sein?
Guten Mutes sind nun alle, die Steinmeiers Wahl unterstützt haben, auch Kanzlerin Angela Merkel. Vergeblich hatte sie nach einem eigenen Kandidaten für CDU und CSU gesucht und sich deshalb zunächst widerstrebend dem Vorschlag der SPD angeschlossen. Kein Wort davon mehr heute. Er sei der Richtige, meinte Merkel.
Er ist ein Mann, der auf die Menschen zugehen kann, der die Sorgen der Menschen kennt und der gleichzeitig auch über die Parteien hinweg immer wieder Kompromisse schmieden konnte.
Auch die CSU-Spitze hadert nicht mehr mit der Personalentscheidung. Wichtig sei es, dass der Nachfolger von Joachim Gauck das Amt mit dessen Qualität ausüben könne, sagte CSU-Chef Horst Seehofer. Und das werde bei Steinmeier der Fall sein. Allerdings haben sich über 100 Delegierte bei der Wahl enthalten. Das könnten unzufriedene Anhänger von CDU und CSU gewesen sein. Auffällig ist auch, dass der Kandidat der Linken, der Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge, über 30 Stimmen aus anderen Lagern erhielt, womöglich von linken Grünen oder SPD-Delegierten. Auch die Kandidaten der AfD, Albrecht Glaser und der Freien Wähler, Alexander Holt, schnitten besser ab als erwartet, beeinflussten das Ergebnis aber genauso wenig wie der Kandidat der Piraten, Engelbert Sonneborn. Er holte mit 10 Stimmen das schlechteste Ergebnis. Zahlreiche Prominente verschafften der Bundesversammlung ein wenig Glamour. Nationaltrainer Jogi Löw etwa war von den Grünen entsandt worden und lobte den neuen Mann.
Er steht für Integration, er steht für Diplomatie, er steht für Kommunikation, er steht für Offenheit, für Ehrlichkeit, für Seriosität. Und ich glaube, dass das Werte sind, die heute schon auch sehr, sehr wichtig sind.
Mit dabei auch die Schauspieler Veronika Ferres, Iris Berben und Harpe Kerkeling, die Musiker Roland Kaiser und Peter Maffay, die alle jedoch neben Olivia Jones und ihrer karottenroten Mähne verblassten. Mit stehendem Applaus feierte diese bunte Bundesversammlung nicht nur den scheidenden, sehr gerührten Präsidenten Joachim Gauck, sondern auch den Gastgeber, Bundestagspräsident Norbert Lammert. Er nutzte nämlich seine Eröffnungsrede für eine Warnung an Donald Trump und andere, die auf Abschottung setzen.
Wer zum Programm erklärt, wir zuerst, darf sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleich tun.
Joachim Gauck wird am 17. März mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Seine Amtszeit endet am Tag drauf. Dann übernimmt Frank-Walter Steinmeier als 12. Präsident.
Ja, und dann muss Steinmeier zeigen, wie er die Rolle ausfüllt. Er sagte heute, dass er sich zunächst mal auf die Übergangszeit freut, noch ein Stück Abschied nehmen vom Alltag als Außenpolitiker und sich in die neuen Aufgaben reinfinden. Wie er das schaffen wird, Julia Barth aus dem Hauptstadtstudio zeigt sich in ihrem Kommentar zuversichtlich.
Frank-Walter Steinmeier ist eine gute Wahl. Nicht nur, weil er in den vergangenen Monaten zum mit Abstand beliebtesten Politiker avanciert ist, also in der Bevölkerung ankommt, sondern auch, weil er erahnen lässt, dass er das Amt des Bundespräsidenten würdig ausfüllen wird, weil man ihm den Sprung zutraut vom aktiven Parteipolitiker zum überparteilichen Staatsmann. Doch um die hohen Erwartungen an ihn zu erfüllen, muss er noch einiges tun. Er will als Bundespräsident kein Vereinfacher, sondern Mutmacher sein, hat Steinmeier bei seiner Vorstellung im November gesagt. Er will die Gesellschaft zusammenhalten und die Mitte stabilisieren. Der Ansatz ist richtig, doch dazu muss er jetzt noch deutlich mehr als bisher den Kontakt zu dieser Gesellschaft finden. Gerade in diesem Punkt hinterlässt Joachim Gauck große Fußstapfen. Er hat es verstanden, den Menschen mit Herz und Kopf zu begegnen, hat nie den Kontakt zum Volk gescheut, gut zugehört und oft kluge und richtige Worte gefunden. Frank-Walter Steinmeier startet mit großen Vorschusslorbeeren in das neue Amt, aber diese Gaucks Gabe hat er noch nicht. Um mit seinem Wirken und mit seinen Worten nicht nur internationale Politiker und Staatenlenker zu erreichen, sondern auch die vielen Menschen im Land mit ihren ganz persönlichen Problemen und Sorgen, wird er gelegentlich vereinfachen müssen, zumindest sprachlich. Um den Menschen Mut zu machen, wie er es verspricht, muss er auch mal weg vom Weltgefüge und Deutschlands Rolle darin. Er muss vor die Tür der Menschen, die hier leben und die im Alltag im Zweifel andere Dinge beschäftigen als internationale Krisenherde und das Image Deutschlands in der Welt. Dazu muss er gar nicht weit gehen, denn er weiß ja, wo er herkommt. Als Sohn eines Tischlers und einer Fabrikarbeiterin, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen und einer bodenständigen Familie. Wer Steinmeiers Antrittsrede zugehört hat, der hörte zum einen den Außenminister reden, zum anderen jemanden, der versucht, ein bisschen wie Joachim Gauck zu sein. An beidem ist erstmal nichts auszusetzen. Und trotzdem sollte Frank-Walter Steinmeier jetzt vor allem selber Mut beweisen. Den Mut, das, was war, abzuschütteln und mit seinem Herzen noch ein bisschen mehr ans Volk heranzurücken. Dann sind alle Voraussetzungen gegeben, dass Steinmeier als Mutmachpräsident ein Erfolg wird.
Julia Barth kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. EU-Kommissionspräsident Juncker hat eine zum Teil bittere Zwischenbilanz seiner Amtszeit gezogen. Er gab dem Deutschlandfunk ein Interview und ließ darin Zweifel anklingen, ob die Europäische Union überhaupt noch funktioniert und ob sie fortbestehen wird. Juncker selbst will die Brüsseler Behörde nur noch eine begrenzte Zeit führen. Er machte deutlich, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidiert. Aus Brüssel berichtet Sabine Hackländer.
Für Juncker ist 2019 also definitiv Schluss. Selbst wenn EU-Staaten und Europaparlament ihn noch einmal unterstützen würden, der 62-Jährige will nicht mehr. Keine zweite Amtszeit und auch kein Ringen darum, so wie beim letzten Mal.
Schöner Wahlkampf war das. Es wird aber keinen zweiten in der Form geben, weil ich da nicht noch einmal antreten werde.
Die Nachricht an sich ist für Brüsseler Ohren nicht wirklich überraschend. Gerüchte über eine vermeintliche Amtsmüdigkeit Junkers hat es immer wieder gegeben. Auch die über Rücktrittsdrohungen hinter verschlossenen Türen, wenn der EU-Kommission in den Augen Junkers mal wieder übel mitgespielt wurde. Keine Umverteilung von Flüchtlingen auf ganz Europa, trotz eines rechtlich bindenden EU-Beschlusses. Das Freihandelsabkommen CETA, wieder besseres Wissen als gemischtes Abkommen eingestuft, was die endgültige Ratifizierung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben könnte, und überhaupt das permanente Wegducken der EU-Länder bei unpopulären Entscheidungen. All das frustriert Juncker und hinterlässt offensichtlich tiefe Zweifel am Fortbestand der EU.
Jetzt sagen alle, sowohl in Sachen Trump als auch in Sachen Brexit, jetzt kommt die große Stunde Europas. Jetzt geht es darum, geschlossene Ränge aufmarschieren zu lassen. Wird das denn so sein? Ich wünschte mir, dass dem so wäre. Aber ob das so kommen wird, da habe ich einige Zweifel.
Besonders bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen. Wenn Großbritannien erstmal das Austrittsgesuch gestellt habe, könnten die vermeintlich geschlossenen Ränge der Rest-EU schnell gesprengt werden, ist Juncker überzeugt.
Weil die Briten, die werden es schaffen, ohne große Anstrengung, die anderen 27 Mitgliedstaaten auseinander zu dividieren. Die anderen 27 wissen das noch nicht. Aber die Briten wissen schon sehr genau, wie sie das in Angriff nehmen können. Man verspricht dem Land A dieses, man verspricht dem Land B jenes, man verspricht dem Land C etwas anderes. Und in der Summe entsteht daraus keine europäische Front.
Die Abrechnung ist schonungslos und betrifft vor allem diese letzten im Krisendauerzustand verbrachten Jahre.
Ich hatte mir vorgestellt am Anfang meines Mandats, dass ich konstruktiv arbeiten könnte, die Dinge besser in den Griff zu kriegen, sodass die Menschen wieder Vertrauen fassen in Europa. Jetzt bin ich damit beschäftigt, mich mit der Planung des Ausscheidens eines Mitgliedslandes zu beschäftigen. Das ist keine Zukunftsaufgabe.
Dennoch scheint auch das Juncker-Universum nicht nur trist und dunkel zu sein. Spätestens Ende März will er feiern, dann gemeinsam mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Rom, wenn der 60. Geburtstag der römischen Verträge ansteht, also der Gründungsakte der Europäischen Union.
Nordkorea hat offenbar erneut eine Rakete getestet. Angaben aus Südkorea zufolge feuerte das kommunistische Nachbarland die Rakete 500 Kilometer weit ins japanische Meer. Nach ersten Untersuchungen könnte es sich um eine Mittelstreckenrakete handeln, die mit ihrer Reichweite außer Südkorea oder Japan auch einen US-Militärstützpunkt im Westpazifik treffen könnte. Die USA und Japan zeigten sich empört. Der japanische Ministerpräsident Abe ist zurzeit in den USA und kritisierte den Raketentest dort gemeinsam mit Präsident Trump. Martin Ganselmeier berichtet.
Es waren sehr kurze Stellungnahmen, aber der gemeinsame Auftritt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe und des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in dessen Wochenenddomizil in Florida hatte hohe Symbolkraft. Trump beschränkte sich auf einen Satz. Ich möchte, dass alle wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zu 100% hinter Japan, ihrem großartigen Verbündeten, stehen.
100%.
Zuvor hatte Japans Ministerpräsident den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. Der Test sei absolut nicht tolerierbar. Nordkorea müsse sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates halten. Noch im Wahlkampf hatte Donald Trump Japan und Südkorea vorgeworfen, bei der Verteidigung Trittbrettfahrer Amerikas zu sein. Trump schlug sogar vor, beide Länder sollten sich gegen Nordkorea mit eigenen Atomwaffen schützen. Für Japans Ministerpräsident war die gemeinsame Stellungnahme mit Trump der ernste Abschluss eines erfolgreichen Antrittsbesuchs. Anders als im Wahlkampf versicherte Trump Japan die volle Unterstützung Amerikas. Auch der private Teil des Staatsbesuchs mit einer gemeinsamen Runde Golf auf Trumps Anwesen machte deutlich, dass sich Trump und Abe gut verstehen.
Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat mit US-Präsident Trump eins gemeinsam. Er kommuniziert am liebsten über Twitter. Kurze Botschaften in 140 Zeichen. Darum ist es schon ungewöhnlich, dass Wilders jetzt ein ausführliches Fernsehinterview gegeben hat. 50 Minuten im Sender WNL. Der gilt als politisch rechts. Vermutlich hat Wilders darum zugestimmt. Der Rechtspopulist liegt vor der Parlamentswahl in allen Meinungsumfragen vorne. Viele Wähler sind allerdings auch noch unentschieden. Nach dem Interview wissen sie jetzt genauer, was mit einem Wahlsieger Wilders auf sie zukäme. Und da zeigen sich noch mehr Gemeinsamkeiten mit Trump. Ralf Lachmann berichtet.
Rechtspopulist Geert Wilders bleibt in seinem ersten großen TV-Interview zur anstehenden Parlamentswahl am 15. März größtenteils vage. Was genau will seine Freiheitspartei, die PVV?
Sie hört von mir keine Beloftes.
Sie hören von mir keine detaillierten Wahlversprechen. Wir machen niemandem was vor. Ich sage nur, machen Sie uns, die PVV, groß, dann gehören die Niederlande wieder uns und auch unser Steuergeld.
Wer hier all das Geld in Nederland besteedt.
Es müsse Schluss sein mit Milliarden Euro für Brüssel, Banken und Asylbewerber, sagt Wilders. Das Parlament nennt er ein Fake-Parlament, weil es, wie auch die Medien, nach Meinung des Rechtspopulisten von Eliten beherrscht werde.
Und wir müssen unser Land
Wir müssen unser Land zurückerobern, vor allem von den Eliten, die nicht begreifen, wie die meisten Leute zu Hause wirklich denken. Konkret wird es nur bei wenigen Themen, zum Beispiel was die gut 1000 Kilometer lange Landesgrenze und ihre 400 Grenzübergänge betrifft. Ich werde überall wieder Grenzbeamte einsetzen. Geld dafür ist eingeplant. Auch mit Drohnen und anderen Mitteln wollen wir die Grenze überwachen. Es geht auch ohne Mauerbau, dass illegal keine Menschen mehr reinkommen. Wilders warnt wieder vor Islamisierung, vergleicht Moscheen mit Nazi-Tempeln und sagt, man muss sie verbieten, keine Genehmigungen mehr erteilen. Der Islam kommt als Religion daher, ist aber eine Ideologie. Deshalb gehöre auch der Koran auf den Index verbotener Bücher. Wir holen es nicht aus den Häusern der Menschen, aber so wie Mein Kampf in den Niederlanden werden wir den Verkauf verbieten, nur wissenschaftliche Aufarbeitung zulassen. Ob seine Absichten nicht vielen Moslems in den Niederlanden Angst machen würden, will TV-Moderator Rick Niemann wissen. Im Gegenteil, meint Wilders. Sehr viele Menschen, auch Marokkaner, sagen mir oft, Herr Wilders, wir sind nicht immer mit Ihnen einer Meinung, aber wir wissen, dass noch mehr Zuwanderung auch für uns nicht gut ist. Umfragen zeigen, Wilders Partei wird klar stärkste Kraft. Alle anderen Parteien haben aber schon ausgeschlossen, mit der PFEFEI zusammenzuarbeiten. Daran glaubt Wilders nicht. Nach den Wahlen seine Millionen Wähler einfach links liegen zu lassen, das ginge nicht. Dies führe nur zur Revolte. Klinge bedrohlich, sagt TV-Moderator Niemann. Wilders winkt ab. Eine Revolte sei immer demokratisch und gewaltfrei, entgegnet Wilders. Doch wie er seine Politik ohne Koalitionspartner umsetzen will, auch dies ließ der Rechtspopulist offen.
Der Weg zu einem Schweizer Pass wird für Einwanderer der dritten Generation leichter. Die Schweizer haben in einem Volksentscheid mehrheitlich dafür gestimmt, dass die sogenannte Enkelgeneration weniger Probleme bei der Einbürgerung haben soll. Das Ergebnis ist eine deutliche Niederlage für die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei, die mit islamfeindlichen Parolen für Nein-Stimmen geworben hatte. Dietrich Karl Meurer berichtet aus Zürich.
Sie sind in der Schweiz geboren. Sie sind hier zur Schule gegangen. Für Sie ist die Schweiz Ihre Heimat. Die dritte Ausländergeneration, die man hier Terzos nennt, ist zumeist gut integriert. Wenn Terzos bislang einen Schweizer Pass beantragen wollten, dann mussten sie ein kompliziertes Verfahren auf sich nehmen. Wohnsitzauflagen erfüllen, eine Befragung überstehen, Gebühren von bis zu mehreren tausend Franken zahlen. Nach dem klaren Votum der Schweizer soll die Einbürgerung nun schneller und einfacher über die Bühne gehen. Für den sozialdemokratischen Nationalratsabgeordneten Angelo Barile, selbst Kind von Einwanderern, verbindet sich mit dem Abstimmungsergebnis ein wichtiges Signal.
Mir persönlich war es sehr wichtig, aber vor allem auch genau für diese jungen Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier zu Hause sind und im Herzen schon lange Schweizer, Schweizerin sind, für die ist es ein sehr schönes, positives Zeichen nach dem Sinn, ihr seid bei uns wirklich zu Hause, ihr gehört zu uns und das anerkennen wir.
Von den neuen Regelungen profitieren derzeit schätzungsweise 25.000 Menschen bis zu einem Alter von 25 Jahren, der überwiegende Teil Italiener. Die Gegner der Vorlage hatten im Abstimmungskampf Angstbilder gezeichnet. Landesweit hatten sie Plakate geklebt, auf denen eine furchteinflößende, finstere Burka-Trägerin zu sehen war. Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei hatte gegen das Gesetz argumentiert. Es öffne die Tür für eine unkontrollierte Masseneinbürgerung von Nicht-Integrierten, von Handschlagverweigerern und Schulverweigerern. Die SVP-Abgeordnete Barbara Steinemann befürchtet jetzt, dass künftig nicht nur gut integrierte Italiener die nun beschlossenen Einbürgerungsregeln in Anspruch nehmen werden.
In Zukunft wird dieser Trend eher zu kulturfernen Zuwanderern tendieren. Diese Verfassungsänderung gilt ja dann auch in 10, 20, 30 Jahren. Und da wird die Zusammensetzung eine etwas andere sein als heute.
Die SVP ist in den letzten Jahren vor allem mit fremdenfeindlichen Parolen zur stärksten Kraft in der Schweiz geworden. Sie musste aber nun in ihrem Kernthema schon die dritte Niederlage hinnehmen, nach Abstimmungen zur Asylreform und zur Abschiebung von Ausländern. Schuld an dem jetzigen Misserfolg könnte die überzogene Kampagne sein, meint der Berner Politologe und Meinungsforscher Claude Longchamp.
Es hat auch überzeichnet. Es wurde stark kritisiert, dass das gar nichts mehr zu tun hat mit der Vorlage, dass eigentlich hier ein Beispiel genommen wird, das sehr unwahrscheinlich ist und dass von diesen 25.000, die höchstwahrscheinlich erleichtert eingebürgert werden können, dass da etwa 60% eher aus dem Raum von Italien oder von Spanien kommen und dass das sehr wenig mit dieser Burka zu tun hat.
Nach der jetzigen Abfuhr hat die Schweizerische Volkspartei aber bereits das nächste potenzielle Ausländerthema ausgemacht. Die doppelte Staatsbürgerschaft.
In Rumänien ist es zurzeit bitterkalt, aber das hält tausende Demonstranten weiterhin nicht davon ab, auf die Straße zu gehen und den Rücktritt der Regierung zu fordern. Die ist vorläufig damit gescheitert, die Antikorruptionsgesetze zu lockern und damit ein Verfahren gegen den Vorsitzenden der Regierungspartei wegen solcher Vergehen zu verhindern. Doch die Demonstranten wollen, dass endgültig Schluss gemacht wird mit Vetternwirtschaft und Bestechlichkeit. Andrea Bär berichtet.
Das Trommeln der Protestierenden geht weiter. Sie wollen keine Neuwahl, aber einen Rücktritt der Regierung. Jeden Tag werden wir hier stehen, rufen sie. Und auch Laura Kodrozakövici würde sich das wohl wünschen. Die umstrittene Eilverordnung in Sachen Korruption sei zwar aufgehoben, so die engagierte Juristin. Doch das Parlament müsse diese Aufhebung ja noch bestätigen. Passiert das nicht, tritt die Eilverordnung laut Kodrozakövici wieder in Kraft. Und das wäre der 43-Jährigen überhaupt nicht recht, denn sie ist die Chefin der rumänischen Antikorruptionsbehörde. Seit mitten in der Nacht diese Eilverordnung erlassen werden konnte, die Korruptionsbekämpfung so gravierend einschränkt, ist jeder Tag ein Risiko für unser Justizsystem. Ständig müssen wir nun mit Gesetzesänderungen rechnen, die Straftaten entkriminalisieren. Vielleicht fällt es der Regierung genau jetzt ein, in diesem Moment, während wir uns unterhalten, eine neue Eilverordnung zu erlassen. EU-Experten kontrollieren zwar regelmäßig die Antikorruptionsbekämpfung in Rumänien. Trotzdem stehe das gesamte Justizsystem unter Beschuss, meint Laura Kodrozakövici. Und viele der Protestierenden teilen diese pessimistische Einschätzung. Auch wenn die umstrittene Eilverordnung aufgehoben bleibt, befürchten viele, dass die Regierung Straffreiheit für Korruption und Amtsmissbrauch trotzdem zementieren wird, und zwar per Gesetz. Diese Angst verfolgt auch Elena Calistru. Sie engagiert sich bei den Funky Citizens, eine Nichtregierungsorganisation in Bukarest, die sich für mehr Transparenz und Kontrolle der Politik einsetzt. Auch in den letzten Jahren hat es Versuche gegeben, die Korruptionsbekämpfung zu schwächen. Aber im Unterschied zu damals ist die Opposition heute nach dem überwältigenden Wahlsieg der Sozialdemokraten sehr schwach. Genau wie übrigens die Reaktion der EU. Zurzeit hat diese selbst Probleme und konzentriert sich auf die bevorstehenden, sehr wichtigen Wahlen in Deutschland, Holland und Frankreich. Eine abgelenkte und schwache EU, das hielte dann Tapalaga allerdings für brandgefährlich. Und der bekannte politische Analyst und Chefredakteur der Internetplattform Hot News möchte eine Warnung loswerden. Die USA und die EU dürfen Rumänien auf gar keinen Fall alleine lassen. Regiert von einer Gruppe von Angeklagten und strafrechtlich Verurteilten, die den Verbleib des Landes in der EU aufs Spiel setzen. Ein Hinweis auf die Abgeordneten im rumänischen Parlament, gegen die wegen Korruption ermittelt wird oder gegen die bereits ein Verfahren läuft. Unter ihnen Liviu Dragnea und Calin Popescu-Tăriceanu. Immerhin sind das die einflussreichen Chefs der beiden regierenden Koalitionsparteien, und sie sind gleichzeitig die Vorsitzenden der zwei Parlamentskammern. Zwei rumänische Spitzenpolitiker also, die ein massives Problem mit Korruption haben. Ob die Proteste in Rumänien weitergehen und womit alles endet, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Regierung könnte alles aussitzen, glauben die einen. Wir sind wütend genug, die anderen. Und trotz Eiseskälte wird das Trommeln der Demonstranten erst einmal weitergehen.
Die Aufregung heute Mittag am Hamburger Flughafen war groß. Passagiere, die gerade mit ihrem Gepäck durch die Kontrollstelle wollten, klagten über Atembeschwerden und brennende Augen. Mehrere von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Flughafen wurde geräumt. Der gesamte Betrieb war für mehr als eine Stunde lahmgelegt. Hunderte Reisende mussten im Freien darauf warten, wie es weitergeht. Dann kam die Entwarnung. Es war wohl ein Reizgas, Pfefferspray oder ähnliches, ausgetreten. Die Polizei vermutet, dass einer der Reisenden es vor der Kontrollstelle in den Müll geworfen haben könnte. Denn an Bord sind solche Spraydosen nicht erlaubt. Carsten Sekund hat mit Reisenden gesprochen und fasst den Tag am Flughafen zusammen.
Es geschah gegen 12 Uhr. Urplötzlich klagten viele Fluggäste über Atemwegsbeschwerden, so Thorsten Wessely von der Hamburger Feuerwehr.
Wir wurden zu einer Freisetzung eines unbekannten Stoffes in der Airport Plaza gerufen. Wir haben dann die 68 Patienten hier vor Ort gesichtet und auch in weitere Krankenhäuser umliegend befördert.
An die 120 Rettungskräfte waren in der Zwischenzeit im Einsatz. Viele Fluggäste waren völlig überrascht.
Ich bin Lisa Meyer aus Otterndorf. Ja, nach Mallorca soll es hingehen. Aufregung war genug, ne? Wir waren gerade unten ein bisschen shoppen und da kriegten wir das mit. Und dann hatten wir auch das Gefühl, irgendwie ein komischer Geruch. Ja, und dann sind wir rausgegangen und da sagten sie auch schneller raus.
Denn, so Steffi Harder, Sprecherin vom Hamburger Flughafen, der Flugbetrieb wurde eingestellt.
Ja, der Flughafen war aufgrund des Vorfalls zwischen 12.10 Uhr und 13.40 Uhr geschlossen, also tatsächlich kein Flugbetrieb. In dieser Zeit sind 13 Flüge betroffen gewesen. Zwei Flüge wurden nach Bremen umgeleitet, die anderen mussten warten.
Und hunderte Fluggäste mussten die Terminals verlassen und erlebten eine Odyssee.
Vom Terminal 1 zum Terminal 2 in einer langen Schlange stehen und wieder raus aus dem Flughafen. Und vor dem Flughafen wurden halt dann eben alle evakuiert. Und dann gab es ein bisschen Panik und dann waren wir in einem Hotel untergebracht, in einer Hotelempfangshalle mit vielen Stühlen. Das war sehr nett und jetzt sind wir wieder hier.
Währenddessen suchten Spezialisten fieberhaft nach der Ursache der Atemwegserkrankung.
Die erste Meldung, dass es sich um einen Terrorschlag handeln könnte, möchte ich hier ausdrücklich verneinen. Wir haben eine Pfefferspray-Kartusche gefunden, die Ursprung dieser Geschichte sein könnte.
Ab 14 Uhr konnten Flieger wieder starten und landen. Doch es dauerte noch Stunden, bis sich der Flugbetrieb normalisiert hat.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga steht der Gewinner dieses Spieltages fest, der FC Bayern München. Selbst 3 Punkte geholt, während die Verfolger gepatzt haben. Der Rekordmeister setzt sich damit an der Tabellenspitze ab. Gerade geht der 20. Spieltag zu Ende. Das letzte Sonntagsspiel läuft. Köln ist in Freiburg zu Gast. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Wie schlagen sich die Kölner?
Ja, der FC ist ganz gut im Spiel. Es steht 1:1, rund 20 Minuten sind noch auf der Uhr. In der ersten Hälfte ging es gar nicht so gut los aus Kölner Sicht. Da hat der FC nämlich erstmal das Gegentor kassiert, konnte dann aber noch vor der Pause durch Modest zum 1:1 ausgleichen. Mal sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls würde sich ein Sieg für die Kölner echt lohnen, denn dann würde es einen ordentlichen Satz nach vorne in der Tabelle geben. Köln würde sich dann von 7 auf 3 verbessern.
Im ersten Sonntagsspiel hat der VfL Wolfsburg 2:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Was bedeutet das?
Dass die Wölfe erstmal durchatmen können. Wolfsburg verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. Nach 2 Ligapleiten hintereinander ist es ja wieder in den Keller gegangen. Sah heute auch erstmal wieder nicht so gut aus. Der VfL zur Pause 0:1 hinten. Dann hat aber Maximilian Arnold die Wende eingeleitet. Super Volleytor zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
Endlich habe ich mal ein bisschen besser gezielt. Nachdem ich gegen Köln den vergeigt habe, bin ich heute umso froh, dass mir das so gelungen ist und ich der Mannschaft damit helfen konnte. Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig.
Ja, das war's, denn so konnte Daniel Didavi das Spiel noch drehen. 2:1 also der Endstand. In der Tabelle bleiben die Wolfsburger auf Platz 14, haben den aber ein kleines bisschen gefestigt. Auf der anderen Seite ist Hoffenheim das nächste Team aus der Spitzengruppe, das verloren hat. Die Bayern sind die einzigen, die vorne gewonnen haben, wenn auch glücklich. 7 Punkte haben die jetzt mittlerweile Vorsprung an der Tabellenspitze.
Richtig gut läuft's auch für Laura Dahlmeier bei der Biathlon-WM. Heute hat sie Gold geholt und ihren Titel in der Verfolgung verteidigt. Wie hat sie das gemacht?
Ziemlich abgeklärt. Sie hat sich nur einen Schießfehler geleistet bei 20 Schuss, war dazu noch schnell in der Loipe unterwegs. Also man muss sagen, wenn sie so unterwegs ist oder wenn es so läuft, dann ist Laura Dahlmeier in der aktuellen Form fast unschlagbar.
Ich glaube, ich habe aus der Situation einfach das Bestmögliche gemacht und habe ja einfach die Taktik gut umsetzen können. Und das macht mich dann wirklich ja, zufrieden, glücklich, stolz, alles auf einmal. Und wenn dann die Goldmedaille rausspringt, dann kann der Tag eigentlich nicht besser sein.
Die Weltmeisterschaften sind jetzt schon sowas wie die Dahlmeier-Festspiele. Das heute war schon ihre dritte Medaille bei dieser WM. Gold in der Mixed-Staffel und Silber im Sprint hatte sie ja schon. Und das Gute ist, es gibt noch ein paar Rennen, also da ist noch viel zu holen. Bei den deutschen Männern ist heute allerdings nichts rausgesprungen. Simon Schemp ist in der Verfolgung 10. geworden. Benedikt Doll, der gestern ja sensationell Gold im Sprint geholt hat, heute auf Platz 11.
Die Hälfte der Biathlon-WM ist rum. Wie fällt die Zwischenbilanz raus?
Ja, top. Deutschland führt im Medaillenspiegel. 3-mal Gold, 1-mal Silber. 5 Medaillen soll es insgesamt werden. Das ist das Ziel und das sollte in der zweiten WM-Woche auch auf jeden Fall drin sein.
Dass ein Nordrhein-Westfale Skifahren kann, hat Andreas Sander aus Ennepetal bei der Ski-WM in St. Moritz bewiesen. Er ist Achter in der Abfahrt geworden. Wie viel ist das wert?
Total viel. Ich habe mal nachgeguckt. Ein Deutscher unter den Top 10 einer WM-Abfahrt, das hat 16 Jahre lang nicht mehr gegeben. Außerdem war Andreas Sander zwischenzeitlich sogar auf Medaillenkurs. Am Ende hat ihm nur ein Wimpernschlag aufs Podest gefehlt. Kann also sehr zufrieden sein. Als Ennepetaler gehört er zu den schnellsten Skifahrern der Welt.
Ja, danke Alexander Lorenz. Das ist jetzt das Ende des Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.